sehr oft, dass ich eigentlich aus Johannes 3 predige. Ich zitiere Johannes 3 sehr oft, ja. Und besonders die Verse, wo es steht, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Aber ich finde, dass gerade in dieser Zeit, in der Adventszeit, dass wir unsere Gedanken ganz bewusst auf diese Wahrheit richten sollen. Und besonders heute, wenn wir Abendmahl feiern, habe ich diese Woche gedacht, das sind zwei große Ereignisse. Also Advent und Abendmahl. Erstens ist das Kommen des Herrn und zweitens feiern wir das Werk des Herrn. Und das ist der Titel dieser Botschaft, das Kommen und das Werk des Herrn. Weißt du, wenn Jesus nur gekommen wäre auf Besuch, dann hätte es ja eh nichts genutzt. Wenn Jesus nur gekommen wäre, damit wir Weihnachten feiern können, ist es ja auch sinnlos. Jesus Christus ist gekommen und das feiern wir. Und darüber sind wir ganz sicher, dass das geschehen ist, vor 2000 Jahren circa. Aber warum ist Jesus gekommen? Das ist die Grundfrage. Was hat Jesus denn in seinem Leben getan? Wir, die wir lange gläubig sind an Jesus, können ja verschiedene Antworten geben. Aber grundlegend werden wir sagen, natürlich, er ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Er ist gekommen, damit wir nicht verloren werden. Er ist gekommen, sein Leben für uns zu geben. Er ist gekommen, die ganze Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen, damit wir von dieser Sündenlast befreit werden. Ich finde es ganz gewaltig, dass wir darüber nachsinnen können und in Anspruch nehmen können, dass er die Lasten von uns weggetan hat. Als Gottes Kinder dürfen wir eigentlich das immer in Anspruch nehmen. Egal welche Last, egal welche Herausforderung, egal welche Dinge gegen uns kommen, und sie kommen gegen uns im Alltag, sind wir mehr als Überwinder in Christus Jesus. Denn er hat unsere Schuld getragen, er hat unsere Krankheit getragen, er hat unsere Last getragen. Und wir können das alles auf ihm werfen. Sogar das Gotteswort sagt, dass wir es tun sollten. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. So, wenn du deine Bibel mit hast, kannst du Johannes 3 mit mir aufschlagen. Und wir lesen gemeinsam diese paar Verse, die so viel Inhalt haben, die so viel aussagen. Wenn ein Mensch nur diese drei oder vier Verse hätte, könnte er für immer gerettet werden. Ja, die sind Kernverse der Heiligen Schrift, möchte ich sagen. Ich werde es zu lang führen, damit wir das alles lesen. Aber die Begebenheit ist, dass Nikodemus, ein sehr religiöser Mensch, kam zu Jesus und er war offen. Und das ist sehr wichtig, dass die Menschen offen sind. Egal von wo sie herkommen, Jesus lädt sie ein. Und Nikodemus kam zu Jesus bei Nacht und wollte wissen eigentlich, wie man in den Himmel kommt, wie man gerettet wird. Und ich denke, dass viele Leute das wissen wollen. Denn jeder Mensch weiß, dass das irdische Leben eines Tages zu Ende geht. Und wie geht es weiter? Eigentlich in diesem Leben sollte jeder Mensch sich mit dieser Frage beschäftigen. Denn wir können das nicht einfach vor uns herschieben und denken, es wird sich selber lösen. Nein, in diesem Leben muss jeder Mensch Gedanken machen, was ist nach diesem irdischen Leben. Und dieser Nikodemus kam zu Jesus und hatte das im Herzen. Und das Interessante ist, dass Jesus schon unsere Gedanken kennt, ehe wir zu ihm kommen. Er kam zu Jesus. Ich habe gesagt, ich werde es nicht nehmen, aber ich kann es nicht dafür. Ich muss es lesen hier, damit ihr kennt, was dann nachher kommt. Da kam er zu Jesus bei Nacht, Vers 2, und sagt, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und so hat er ja gesagt, was er von Jesus hält, und sagt, du bist ein Lehrer, du bist von Gott, wir sehen die Werke, die du tust, und kein Mensch kann diese Werke tun, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Aber das war nicht eigentlich die Frage in seinem Herzen. Die eigentliche Frage in seinem Herzen hat Jesus erkannt und hat die Antwort gegeben und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Sieh, Nikodemus wollte das Reich Gottes sehen und Jesus hat das gewusst und Jesus ist so gut. Und auch wenn wir es nicht verstehen, die Dinge richtig zu formulieren, er schaut immer auf das Herz. Halleluja. Wir brauchen ja nicht eine fromme Sprache zu lernen, um vor Gott zu treten. Wir können genauso reden, wie wir normalerweise sind. Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Wenn du ein suchender Mensch bist, dann weiß das Gott. Wenn du ein dankbarer Mensch bist, das weiß Gott. Er schaut auf dein Herz. Und er hat er, Nikodemus, diese Frage gestellt hat, ihm bereits die Antwort gegeben. Ist das nicht wunderbar? Dass Gott dir Antwort gibt, ehe du die Frage gestellt hast. Und vielleicht hast du es auch nicht ganz verstanden, hier oben diese Frage zu stellen. Aber Gott hat sie in deinem Herz gesehen. Und das kann in verschiedenen Sachen sein in unserem Leben. Gott ist so gut. Und Nikodemus spricht so, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er dann wieder in seinen Mutterleib gehen und geboren werden? So, er denkt auf natürliche Dinge hier. Ja? Er denkt, dass auf natürliche Art und Weise kann man in den Himmel kommen. Durch meine Werke, durch die Dinge, die ich tue. Wenn ich brav bin, wenn ich gut bin, wenn ich immer in Gottesdienst laufe, wenn ich Kerzen anzünde, wenn ich dies oder jenes tue, ja, was die Leute alles so vorschreiben, ja, dann kann ich in den Himmel kommen. Er hat auf einer Ebene gelebt sozusagen, aber Jesus wollte ihn auf eine höhere Ebene bringen. Denn das, was Gott in unserem Leben tut, ist in erster Linie in uns. Amen. Das Leben Gottes ist immer zuerst in uns. Wir haben ein geistliches Leben. Weißt du, vielleicht hast du niemals darüber nachgedacht, aber du bist ein Geistmensch. Du bist nicht ein Fleischmensch. Du bist ein Geistmensch. Wir sind erschaffen in Gottes Ebenbild. Und in Johannes steht, Gott ist Geist. So wir Menschen sind Geistwesen. Geistwesen kann man nicht auslöschen. Ein geistliches Wesen lebt für ewig. Nur die einzige Frage ist, wo? Ja? Und unser Geistmensch wohnt in einem Körper. Das ist die Behausung. Solange der Geist in dem Körper ist, lebt der Körper weiter. Aber wenn der Geist den Körper verlässt, dann stirbt der Körper. Aber der Geist lebt weiter. Der geistliche Mensch hat auch eine Seele, hat Gefühle, hat Verstand, hat ja Emotionen, hat all diese Dinge, die auch Jesus hatte, als er auf Erden war. Er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Wenn wir das erleben, was Nikodemus hier gefragt hat und Jesus ihm die Antwort gegeben hat, dann wissen wir, dass wir auch ein göttliches Wesen haben in uns und ein göttliches Wesen sind. Denn wir werden das hier sehen, was Jesus meinte, wenn er sagte, du musst von neuem geboren werden und so kannst du in den Himmel kommen. Und Nikodemus sagt, ja, das verstehe ich nicht, das begreife ich nicht. Also wie geht das? Und Jesus sagt in Vers 5, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ich möchte erklären, dass manche Leute sagen, ah, das Wasser ist ja die Taufe. Aber eigentlich, wenn man im Neuen Testament richtig erkannt und viele Verse dazu liest, dann weiß man, dass das Wasser eigentlich Gottes Wort ist. Ja? Dass wir reingewaschen werden durch das Wasser des Wortes. Amen. Durch das Hören des Wortes kommt der Glaube. Und durch den Glauben können wir unser Leben für den Geist Gottes aufmachen. Dass durch das Wort und durch das Geist kann eine Geburt geschehen in uns, dass wir in den Himmel kommen. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Bist du vom Geist geboren heute? Bist du von Neuem geboren heute? Wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du es heute erleben. Denn Jesus ist hier. Und du brauchst ihn nur in dein Leben aufnehmen. Halleluja. Und dann sagte Jesus, wir sollen ja nicht überrascht sein und wundern, wenn er sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Dann es geschieht so, wie er erklärt, der Wind bläst, wo er will und wir hören sein Sausen wohl. Wir hören den Wind, aber wir sehen nicht den Wind. Hast du den Wind mal gesehen? Nein, du hast nur die Blätter gesehen, die vom Wind aufgewirbelt werden. Du hast den Wind gehört, aber du hast nie den Wind gesehen. Du hast die Folgen des Windes gesehen. Du hörst Gottes Wort, aber du siehst seinen Geist nicht. Aber du kannst erleben das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Halleluja! Preist den Namen des Herrn. Und manchmal ist, dass er auch manches aufwirbelt in unserem Leben. Halleluja! Und du weißt nicht, wo der Wind herkommt und wohin er fährt, so ist es bei jedem, der aus Gottes Geist geboren ist. Und Nikodemus antwortete und sprach, wie kann dies geschehen? Und wir haben es gehört, wie das geschieht. Wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, so wirst du gerettet. So ist die Antwort in der Schrift. Und dann hat Jesus einen Bezug auf das, was im Alten Testament geschehen ist unter Mose. Und er sagt, wie Mose, Vers 14, und da steigen wir jetzt ein, wie Mose in der Wüste die Schlange erhört hat, so muss der Menschensohn erhört werden. Weißt du, was für eine Begebenheit das war? Wie Mose die Schlange aufgehoben hat, wie das Volk gegen Gott rebelliert hat und eine Plage ist ja unter das Volk gekommen und sie sind ja von Schlangen gebissen worden und es war tödliches Gift und sehr viele von denen sind umgefallen, sind gestorben und Mose schrie zum Herrn und Gott sagte ihm, er sollte eine Darstellung, ein Bild machen von dieser Schlange und er sollte es hochheben, dass jeder das anschauen kann. Und wer gehorsam ist und auf das schaut, was Gott erhört hat, so soll er gerettet werden. So soll er geheilt werden. Und tatsächlich alle, die hinaufgeschaut haben, alle, die Gott gehorsam waren. Was ist, es ist nicht nur, dass wir auf etwas schauen. Ja, das machen vielleicht manche Religionen, wenn wir auf diesen Heiligen schauen und wenn wir auf das Kreuz schauen und wenn wir auf das schauen und das schauen. Nein, wenn wir auf den Herrn schauen. Ja, wenn wir gehorsam sind auf das, was er uns gibt, ja, und sagt, so werden wir gerettet, so werden wir geheilt. Halleluja, preis den Herrn. Ich habe hier ein Glas Wasser hier, das unberührt ist. Ja. Halleluja, preis den Herrn. Und so lesen wir, dass Mose das tat und Jesus sagte hier, so wie das geschehen ist, das ist ein Bild von dem, was ich für die Menschheit tun werde. Ich muss genauso angeheftet werden, aufgeheftet und am Kreuz geheftet werden. Und wer auf mich schaut, der soll gerettet werden. Wer auf mich schaut, der soll gesund werden. Damit alle, die an ihm glauben, das ewige Leben haben. Weißt du, das ist nicht alle, die etwas tun, sondern alle, die glauben. Gott hat eine Bedingung zum ewigen Leben gegeben. Und diese Bedingung heißt, wer glaubt an Jesus Christus. Ja, das hat mit unseren Werken gar nichts zu tun. Eigentlich der Glaube, den Gott hier erwähnt, ist der Glaube, der kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Ist nicht der Glaube, der kommt aus dem Verstand. Ist nicht der Glaube, der kommt aus unseren Traditionen und unseren Religionen. Sondern es ist der Glaube, der allein aus dem Wort Gottes kommt. Deswegen sage ich, Gottes Wort ist das Wasser des Wortes. Es ist das, was Beständigkeit hat, was reinigendes Kraft hat, was die Kraft hat, uns reinzumachen von aller Schuld und von aller Sünde. Preis den Namen des Herrn. Also hat Gott die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, sagen wir alle, alle was, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Möchtest du das ewige Leben haben? Oder weißt du, dass du das ewige Leben hast? Halleluja. Es ist so wichtig, dass wir das eben wissen. Und Gott schenkt uns das. Das kann man ja nicht verdienen. Du kannst der Bravste sein, wie du willst. Aber du kannst es nicht verdienen. Das ist ein Geschenk Gottes. Das ist die Gabe Gottes. Das steht in Römer 3, 23. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Oder 6, 23. Das ewige Leben in Christus Jesus. Preist den Herrn. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werden. Da habe ich ja noch etwas zu sagen darüber. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Steht hier nicht, wer nicht glaubt, der wird gerichtet. Sondern es sagt, wer nicht glaubt, der ist bereits gerichtet. Weißt du, es ist nicht so, dass Gott jemand richtet, sondern er ist bereits gerichtet. Aber Jesus ist gekommen, dieses Gericht auf sich zu nehmen. Ja? Amen. Wer an ihm glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich möchte, wenn möglich, so kurz das zusammenfassen. Johannes 3, 14 bis 18 bezeichne ich als der Kern des Evangeliums oder die Substanz des Evangeliums überhaupt oder der Segen des Evangeliums. Das Evangelium ist ja die gute Nachricht von Jesus Christus. Das Evangelium ist das, was uns verkündigt wird, was Jesus getan hat. Dass Jesus gekommen ist und dass Jesus gestorben ist. Dass Jesus gekommen ist und dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Advent und Abendmahl. Erstens, in diesen Versen, zu dem, was wir bereits gehört haben, sehen wir das Herz unseres Herrn, das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Gott hat die Welt geliebt. Ist das nicht großzügig? Amen. Denkt darüber nach, wie viele Leute in der Welt Gott ablehnen und doch er liebt sie. Ja? Gott hat die Welt geliebt. Das ist sein Herz. Das ist sein Verlangen. Ein Verlangen nach der Menschheit, die er gemacht hat. Wenn du nicht an die Schöpfung glaubst, dann kannst du nicht verstehen, warum Jesus gekommen ist. Wenn du weißt, dass Gott die Welt erschaffen hat, dann weißt du, wie kostbar die Menschen vor Gott sind. Dass wir die Schöpfung Gottes sind. Wer Jesus als seinen persönlichen Herrn und Heiland annimmt, der wird zum Kind Gottes. Aber alle Menschen sind Schöpfung Gottes. Und wir sind eine höhere Schöpfung als alles andere, was wir um uns sehen. Ich glaube, dass Gott alles gemacht hat, was wir sehen. Und ich bin so dankbar, dass ich hier in diesem schönen Land, in diesem Teil des Landes leben darf, wo es Berge gibt und Wälder gibt und Seen gibt und einfach die herrliche Natur um uns. Vielleicht, wenn man da geboren ist, ja, kann man das übersehen, obwohl ich denke, dass die meisten um uns das sehr schätzen. Aber wenn du in einer Großstadt zur Welt gekommen bist, wie ich, in Großbritannien und in London, und du hast nur Betondschungel gesehen, dann, und ein Baum ist vielleicht eine Wohnung in Grün, ja, wenn ein Baum vor einem Haus steht, ja, dann kannst du das schätzen. In England haben wir die Jahreszeiten nicht so gesehen, ja. Das ist in Winterregen und in Sommerregen und in Herbstregen und es war nur ein bisschen kälter und dann neblig und so weiter und so fort, ja. Und dann, als ich nach Österreich kam, war ich erstaunt, dass es doch 4 Jahreszeiten gibt, ja. Und dass man sie auch erleben kann, ja. Man sieht ja das Herz des Herrn, wie er alles geordnet gemacht hat. Wie er alles mit einem Zweck gemacht hat. Nichts ist gemacht von Gott, was keine Aufgabe hat. Auch ein einziges Grashalm oder so hat eine Aufgabe. Ja? Wo wir über die Wiese marschieren und so, alles hat eine Aufgabe. Amen. Gott hat, und dann hat er gesagt, lasst uns Menschen machen. Menschen, die ganz was Besonderes sind. Menschen, die nach unserem Bild gemacht werden. Viel mehr als die Kühe und die Pferde und die Hunde und die Katzen und die Bäume und alles. Ich mache eine Schöpfung, die mir ähnlich ist. Und diese Schöpfung ist die Krone oder die Krönung dessen, was Gott gemacht hat. Nur der Mensch ist in Gottes Ebenbild gemacht. Nur in den Menschen hat Gott sein Odem hineingeblasen. Nur in den Menschen hat er Odem des Lebens, ewiges Leben. Alles andere lebt ja nicht ewig, aber der Mensch lebt ewig. Und der Mensch ist die einzige Schöpfung, die die Fähigkeit hat, mit Gott zu reden. Hast du darüber nachgedacht? Wir können miteinander kommunizieren und die Tierwelt kann ja auch auf eine Weise mit sich kommunizieren. Und wir lernen ein bisschen auch ihre Sprache kennen und so weiter. Aber denk darüber nach, wir Menschen sind die einzige Schöpfung, die mit Gott reden darf und kann. Ja? Du redest mit Gott und Gott redet mit dir. Amen. Halleluja. Wir sind die einzige Schöpfung, die eigentlich ein Gottes Bewusstsein in sich hat. Amen. Die andere Schöpfung hat es ja nicht. Aber wir haben ein Gottes Bewusstsein. Ich glaube, dass jeder Mensch tief drinnen hat doch die Fähigkeit, an Gott glauben zu können. Amen. Denn Gott hat uns in seinem Bild gemacht. Aber denk darüber nach, was passiert ist. Dass der Mensch auf den Feind Gottes gehört hat. Dass der Mensch auf eine Lüge drauf eingegangen ist. Dass der Mensch versucht wurde und nachgab. Dass der Mensch sich abgewendet hat von der Wahrheit. Dass der Mensch gewählt hat, eher auf etwas anderes zu hören als auf Gott. Und du sagst ja, wie furchtbar. Aber weißt, das ist auch heute so. Wer wählt wirklich auf dieses Wort zu hören? Ja, das ist Gottes Wort. Amen. Wir wollen ja nicht selber schuldig sein, dass wir das einfach beiseite tun, sondern ja, andere Worte sind wichtiger oder andere Stimmen bedeuten mehr. Nein, hier ist eine Stimme, die wirklich mehr Bedeutung hat als alle anderen Stimmen. Und hier ist ein Wort, das ewig bleibt. Und hier ist die Kraft, die ein Menschenleben verändern kann. Preis den Namen des Herrn. Alle Stimmen werden verstummen, aber dieses Wort wird in aller Ewigkeit weiterreden. Halleluja. Preis den Namen des Herrn. Es ist kein Wunder, dass der Feind immer versucht hat, dieses Buch beiseite zu schieben und immer wieder einfach uns abzulenken von dem, was uns Leben bringt. Amen. Dieses Wort zeigt uns das Herz unseres Herrn. Als Jesus kam, kam er aus der Motivation der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen das Allerbeste, was er hatte, auf diese Erde gesandt hat. In Wirklichkeit ist er selbst gekommen. In Wirklichkeit ist Gott der Schöpfer zur Schöpfung geworden. Für uns, wenn man darüber noch denkt, das ist so. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir dürfen es unterschätzen. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9, steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn wir Gott nicht kennen, dann kennen wir die Liebe nicht. Denn Gott ist die Liebe und alle Liebe kommt von Gott. Darin besteht die Liebe, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Du kannst nicht daran zweifeln, dass Gott ein Gott der Liebe ist, wenn du jedes Jahr Weihnachten feierst. Oder wenn du immer wieder das Abendmahl feierst. Denn genau das verkünden wir. Genau das ist gezeigt hier, wie sehr Gott uns liebt, dass er das getan hat. Als der Mensch in Sünde fiel, fiel er eigentlich von seinem Schöpfer. Es kam ein Hindernis zwischen Gott und uns. Die Sünde hat uns getrennt, eigentlich von der Gemeinschaft mit Gott. Wir verloren das. Aber der Herr hat mir einmal gezeigt oder gefragt, weißt du, was es für mich bedeutet hat? Wir sehen es nur von unserer Seite, dass wir die Gemeinschaft mit Gott verloren damals. Aber was hat Gott verloren? Kannst du ja vielleicht denken, wie Adam gesündigt hat und hat sich geschämt vor Gott und ist bewusst, dass, was er getan hat und hat sich versteckt hinter einem Baum. Und dann kam Gott und sagte, Adam, wo bist du? Es ist nicht, dass Gott gemeint hat, ich kann dich nicht sehen, denn Gott ist allwissend und Gott ist allsehend. Gott hat ganz genau gewusst, wo Adam sich versteckt hat hinter dem Baum. So wie viele Menschen sich versuchen zu verstecken irgendwie, Gott sieht die trotzdem. Ja? Aber die Frage war, wo bist du, Adam? Ich habe dich verloren. Mein kostbares Geschenk, die Schöpfung, die ich als Allerhöchster gestellt habe, ist von mir abgefallen. Wie traurig war das? Aber Gott hat nicht aufgehört, seine Schöpfung zu lieben. Und viele Jahre später sandte er seinen Sohn. Das Kommen des Herrn baute eine Brücke zwischen uns und Gott. Als Jesus auf diese Welt kam und lebte, hat er Folgendes gesagt in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater, denn durch mich. Erstmals seit Sündenfall, es sind ja an die 4000 Jahre vergangen, als Jesus erschien, war es möglich, dass durch ihn der Mensch zurückfinden konnte zu Gott. In Wirklichkeit ist Jesus Christus eine Brücke zu Gott. Und er sagt, ich bin die einzige Brücke Das Problem ist, dass die Menschen versuchen, ihre eigenen Brücken zu bauen. Statt auf diese Brücke zu gehen, die Gott gebaut hat. Die menschlichen Brücken, die gebaut werden, sind brüchig. Aber die Brücke, die Gott gebaut hat, besteht für alle Ewigkeit. Halleluja. Und sie steht immer da. Und sie ist jegliche Belastung praktisch stark genug. Halleluja. Es können nicht so viele Menschen darüber gehen, dass sie zusammenbricht. Nein, es gibt noch immer Platz auf dieser Brücke für jeden Menschen, der zu Jesus kommen will. Es ist wirklich so, dass Gott in seinem Herzen liebte die Menschen, aber er hasste das, was die Menschen von ihm getrennt hat. So wie Jesus gekommen ist, er kam nicht aus Hass, er kam aus Liebe, aber er hasste die Ursache der Trennung. Und diese Ursache der Trennung musste beseitigt werden. Ja? Und das sehen wir hier, nicht nur das Herz Gottes, sondern die Hilfe Gottes. Sag die Hilfe Gottes. Gott kommt nicht so spät. Er kommt immer rechtzeitig. Wir Menschen brauchen ständig die Hilfe Gottes. Amen. Ich hoffe, dass niemand von uns mal also denkt, dass er über die Hilfe Gottes hinausgewachsen ist. Wir brauchen ständig, Tag für Tag, die Hilfe des Herrn. Amen. Und es ist nicht eine Schwachheit oder eine Schwäche, wenn man das zugibt, sondern es ist eine Stärke, glaube ich, wenn man vor Gott sagt, Gott, ich kann diesen Tag nicht ohne deine Hilfe bewältigen. Du weißt, was auf mich zukommt. Und du bist größer als ich. Und du bist der Sieger in mir. Und ich werde in dir mehr als Überwinder sein. Ich danke dir jetzt für deine Hilfe an diesem Tag. Amen. Die Hilfe Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat, um die Ursache der Trennung zu beseitigen. Das müssen wir ja auch erkennen. Hast du mal darüber nachgedacht, wie dieses Wort in Lutherdeutsch, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eingeborenen Sohn gab, ist ein interessantes Wort. Wir feiern die Geburt Jesu Christi, dass Gott tatsächlich in diese Welt hineingeboren wurde. Ja? Jetzt kommen wir auf Johannes 3 zu denken, wie diese ganze Frage war, wie kann man in den Himmel kommen? Durch eine Geburt. Durch eine Geburt ist die Antwort auf die Sünde geschehen. Und durch eine Geburt werden wir diese Sünde überwinden können. Amen. In Christus Jesus. Eingeborener Sohn Gottes. Im Urtext ist das Monogenes. Monogenes ist ein griechisches Wort, was bedeutet Mono, einzig oder eins. Das wissen wir, Mono und Stereo. Ja? Mono ist eins, ja. So, Monogenetis ist ja eigentlich einzig und einzigartig. Einzig und einzigartig. Gott hat etwas einzig und einzigartig in dieser Welt gegeben. Es gibt nur einen Erlöser. Es gibt nur einen Erretter. Und der heißt Jesus Christus. Amen. Es ist egal, wie viele Leute kommen und sagen, dass sie praktisch den Weg sind. Nein, Jesus ist der Einzige. Er ist der Einzige, ein geborener Sohn Gottes, Monogenes, einzig und einzigartig. Und dieses Wort Monogenes hat in sich Gene, oder? Also Gene hat ja auch mit Geburt zu tun. Ich kann nur meine Gene durch Zeugung weitergeben. Und so ist es bei Gott. Das hat ja Nikodemus zuerst nicht verstanden. Aber Gott hat auf etwas gedeutet und gesagt, nein, du musst geboren werden mit den Genen, die von Gott kommen. Und das kann ja nicht durch Zutritt in irgendeine Gemeinschaft oder Kirche oder das Einhalten von religiösen Regeln. Nein, es gibt nur eines und das ist, du musst von neu geboren werden. Ja? Nur durch eine Geburt, eine übernatürliche Geburt, können die Gene Gottes, das Leben Gottes in uns kommen. Eingeborener Sohn Gottes heißt nicht nur, dass Jesus unsere Gene auf sich nahm. Nein, es heißt vielmehr, dass wir durch ihn Gottes Gene aufnehmen in uns. Halleluja. Gottes Sohn ist in die Menschheit hineingeboren, damit wir durch ihn geistlich mit Gott vereint werden können, durch die neue Geburt, durch den Heiligen Geist. Gott liebte und Gott gab und Gott sandte. Es war nicht nur eine Hilfe, es war die Lösung. Die Hilfe Gottes ist nie eine halbe Lösung. Die Hilfe Gottes ist nie eine Hilfe, der wir Abhilfe leisten sollen und müssen. Dann, es gibt manche Leute, die denken, ja, ich muss ja Gott aushelfen, weil mir scheint, dass Gott ein bisschen abwesend ist, dass Gott nicht immer sofort da ist, wenn ich ihn brauche. Und Gott ist ja ein bisschen so langsam manchmal. Ich wünsche, dass es schneller wäre. Und das ist, kommt mir manchmal so kompliziert vor. Ja? Die Religion macht alles so kompliziert. Aber eigentlich ist Gott nicht kompliziert. Amen. Ich danke dem Herrn, dass er kein Theologe ist, sondern dass er ein liebender Gott ist. Amen. Halleluja. Und Gott hat es so einfach gemacht für uns. Es steht hier, Jesus kam nicht zu richten die Menschheit, sondern er kam etwas anderes zu richten. Steht hier, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, die Welt zu richten. Leute denken von Gott, dass er der große Richter ist und wartet ja nur auf eine passende Gelegenheit, uns zu richten. Dass es vielleicht die größte Freude von dem allmächtigen Gott ist, uns zu bestrafen und zu richten. Nein, das ist unser Gott nicht. Das ist nicht die Liebe unseres Herrn. Gott hat seine Liebe gezeigt, indem dass er selbst das Gericht auf sich genommen hat. Die Strafe auf ihn. Es wäre unsinnig und es wäre widersprüchlich, wenn wir behaupten würden, dass Jesus einen Menschen oder Gott einen Menschen bestrafen will, nachdem dass die Strafe bereits bezahlt ist. Ja? Wie kannst du eine Schuld bezahlen, die bereits bezahlt ist? Die ist bezahlt. Die ist ja weg. Amen. Halleluja. Preis den Namen des Herrn. Jesus kam nicht, Menschen zu richten, aber er kam, um etwas zu richten. Und das sehen wir in Römer Kapitel 8. In Römer Kapitel 8 und Vers 3 lesen wir, Römer 8, Vers 3, was dem Gesetz unmöglich war, ja, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, indem er seinen Sohn gesandt hat, in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde wille und verurteilte oder brachte die Sünde unter das Gericht. Er verurteilte, das steht hier verdammt, aber das ist dasselbe Wort, übersetzt kann man sagen, verurteilte oder hat Gericht gehalten über die Sünde. Und hat sie verdammt oder verurteilt. Also die Sünde hat eigentlich dann keine Macht mehr und kein Sagen mehr, denn sie ist bereits verurteilt durch Gott. Durch das kostbare Opfer, das Gott gebracht hat in seinem Sohn, durch das vergossene Blut Jesu Christi, das wir auch feiern im Abendmahl, hat Gott dieses Wunder vollbracht, dass die Sünde gerichtet ist. Und wer zu Jesus Christus kommt, er wird vom Problem der Sünde befreit. Halleluja! Wir Christen sollen hier nicht mehr sündenorientiert sein. Das ist verdammend. Wir wollen Christusorientiert sein. Wir wollen Vergebung orientiert sein. Wir wollen versöhnt orientiert sein. Amen. Die Sünde soll nicht in unserem Leben herrschen. Die Sünde soll ja nicht in unserem Leben uns beunruhigen, sondern wir schauen auf den Herrn. Halleluja. Es ist immer wieder der Feind, der kommt und sagt, du bist ja nicht würdig und du hast dies getan und jenes getan, alles getan. Ja? Aber ich bin würdig in Christus Jesus. Er hat mich würdig gemacht und er hat meine Schuld vergeben. Es ist weg. Preis den Herrn. Ich nenne das eine Gerechtigkeitsgesinnung, dass ich gerecht bin in Christus Jesus. Eigentlich, wenn wir Abendmahl feiern als arme Sünde, dann verstehen wir es ja nicht. Dass Leute denken, ja, ich brauche nur einen Schluck Wein nehmen oder einen Schluck Saft und dann werde ich gerettet. Wir feiern Abendmahl als erretteten Menschen. Nicht zur Errettung, sondern aus der Errettung. Amen. Halleluja. Das hat die Religion zum Teil nicht verstanden. Ja? Aber Gottes Wort macht es sehr deutlich, dass wir Abendmahl feiern aus dem Bewusstsein, dass wir Vergebung haben in Christus Jesus. Halleluja. Als Gemeinschaft mit unserem Herrn. Jesus kam in diese Welt, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist ein interessantes Wort, aber es bedeutet, wieder einzumachen mit dem Herrn. Ja? Wieder einzumachen mit dem Herrn. Es steht in 2. Korinther Kapitel 5, wenn jemand in Christus Jesus ist, ist eine neue Schöpfung. Und das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Aber dann steht es in Vers 19 von 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Deswegen sage ich, Sünde ist nicht für uns interessant, sondern die Versöhnung. Gerechtigkeitssinn in Christus Jesus. Die Last der Sünde und der Schuld nahm Jesus auf sich und er trug sie weg. Ganz kurz werde ich erwähnen, wie im Alten Testament es gesagt wurde, wenn das Volk Israel sündigt, soll es ein Opfer bringen. Und ein Opfer hat geheißen, am großen Versöhnungstag, dass sie zwei Tiere bringen sollten, zwei Böcke. Und auf diesen zwei Böcken haben alle Leute geschaut. Und auf einem Bock hat praktisch der Priester symbolisch die Sünde des ganzen Volkes gelegt und schickte ihn weg in die Wüste. Das ist der Bock der Wegsendung, steht es ja da in der Schrift. Und der andere Bock wurde zum Altar gebracht und geschlachtet. Und dann steht es im Neuen Testament, Jesus Christus hat beides in sich vereint. Er ist derjenige, der unsere Schuld getragen hat und ist in dem Sinn der Bock der Wegsendung, dass unsere Schuld so weit von uns weg ist, wie Osten von Westen ist, wie die Tiefe der Meere sind. Steht es in Gottes Wort, dass unsere Sünde weit weg ist von uns. Hinweg, in die Wüste, weg. Und Jesus hat sein Blut für uns vergossen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Preist den Namen des Herrn. So Abendmahl erinnert uns immer daran, dass wir gerecht geworden sind in Christus. Die Last der Sünde ist weg, dass er uns frei gemacht hat. Und wir können diese Freiheit und Dankbarkeit einfach mit ihm feiern. Und so Advent und Abendmahl gehören zusammen. Das Kommen des Herrn und das Werk des Herrn. Und zum Schluss haben wir gesehen, das Herz Gottes und wir haben gesehen, die Hilfe Gottes. Aber ich möchte auch drittens sagen, die Hoffnung Gottes. Die Hoffnung, die wir in Christus Jesus haben. Nämlich im Vers 16, alle, die an ihm glauben, werden nicht verloren, sondern haben das ewige Leben. Das ist die Hoffnung, die wir in Christus Jesus haben. Dass wir nicht verloren werden, sondern dass wir das ewige Leben haben. Der Glaube am Kommen und Werk des Herrn ist die Voraussetzung zur Vergebung und Vereinigung mit Gott. Das gibt uns eine lebendige Hoffnung. Und ganz kurz möchte ich sagen, es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass die Bibel nicht von Hoffen redet, sondern von einer Hoffnung, die von Gott kommt. Eine lebendige Hoffnung. Es ist eines, von etwas zu wissen. Es ist wesentlich was anderes, an das zu glauben. Viele Leute wissen, dass Jesus gekommen ist, aber glauben sie daran? Viele wissen über Gott, aber wie viele glauben an ihn? Wie viele haben eine Bibel, aber wie viele glauben das, was in der Schrift steht? Es ist wesentlich anders. Jesus kam in diese Welt und die Menschheit feiert. Und in diesen Wochen feiert die ganze Menschheit Weihnachten. Aber wer glaubt wirklich daran? Die Äußerlichkeiten sind ja nicht so wichtig. Die Äußerlichkeiten kommen heraus, werden ausgepackt und aufgestellt und nach ein paar Wochen werden sie wieder in die Schachtel reinverpackt. Aber so können wir nicht mit Gott umgehen. Wir können nicht sagen, ja, zu Weihnachten habe ich Zeit und dann gehst du wieder in der Schachtel und verschwindest für ein Jahr. Ja? So auf Dachboden irgendwo. Nein, wenn wir wirklich an Weihnachten glauben, dann haben wir was Kostbares. Glaube bedeutet, dass wir Gott vertrauen. Dass wir Gott vertrauen und überzeugt sein von dem, was er ist. Von der Botschaft, die wir hören. Das griechische Wort pisteuo bedeutet, Gott zu vertrauen, sich dem hinzugeben, was Gott uns anbietet. überzeugt zu sein von dem, was Gott gibt und Gott ist, und die Wahrheit als vollendete Tatsache anzunehmen. Siehst du, es ist mehr als nur, ja, ich glaube im Kopf. Sondern wer wirklich glaubt, der vertraut dem Herrn. Er vertraut Gottes Wort. Er gibt sich dem hin. Er ist davon überzeugt, von dem Ganzen. Und erkennt die Wahrheit des Wortes als eine vollendete Tatsache. Deswegen ist die Hoffnung, die Gott uns gibt, eine vollendete, eine erfüllte. Nicht bloß, ich hoffe einmal, dass es sein könnte. Es ist so, wie Gott sagt. Und diese lebendige Hoffnung ist eine Gewissheit des Glaubens. Es ist interessant, dass du aus Titus gelesen hast. In Titus und Timotheus lesen wir immer wieder solche Aussagen wie, ist es gewisslich wahr? Es gefällt mir. Es ist gewisslich wahr. Du kannst argumentieren, wie du willst, aber das ist gewisslich wahr. Ich meine, das Saft wird ausgehen, aber dieses Leben bleibt in Ewigkeit. Halleluja, das ist gewisslich wahr. Ja. Das ist der Glaube, den Gott uns geben will. Und Weihnachten und Adventszeit ist nicht nur für eine Zeit, sondern für die Ewigkeit. Denn es steht hier, Gott ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Ewiges Leben, ewige Hoffnung, ewig mit dem Vater der Liebe verbunden zu sein. Wie aufgewachsen bin in einer bestimmten Gemeinde, ist immer wieder der Nachdruck, ja, eines Tages werden wir Gott sehen und wir können die neue Geburt erleben. Aber irgendwie ist es uns nicht gesagt, dass wir jetzt in dieser Zeit so viel Helligkeit von Herrn erleben können. Ja? Wir müssen einfach schauen, wie wir zurechtkamen. Ja, und jeder hat sein Kreuz zu tragen und jeder muss ja praktisch demütig vor Gott sein. Und Gott prüft uns und Gott tut dies und Gott tut das. Oh weh. Ich meine, es ist nicht so, dass junge Menschen große Begeisterung haben, mit Gott zu gehen. Ich bin mit dem aufgewachsen und als Junge habe ich gedacht, ja, von dem will ich nichts haben. Ja, das kommt mir so schwer, bis der Herr mir gezeigt hat. Nein, das ist falsch. Wir können jetzt in diesem Leben das ewige Leben genießen. Wir können jetzt in diesem Leben die ewige Hoffnung in Anspruch nehmen. Wir können jetzt in diesem Leben alles, was von Gott ist und von Gott kommt, erleben. Amen. Gott ist Leben. Amen. Gott ist nicht Religion und Gott ist nicht Tradition. Gott ist Leben. Sag das mit mir. Gott ist Leben. Halleluja. Und wo lebe ich das Leben? Heute, wo ich bin. Und wir bemühen uns hier in dieser Gemeinde, dass dieses Leben, das Gott ist, in dir und in mir und in uns, einfach greift und uns freisetzt. Amen. Wir wollen nicht kantige, gebundene Christen sein, sondern wir wollen in der Freiheit und in der Freude des Herrn leben. Amen. Oder? Machst du christkramige Christen sein? Ja? Es ist kein Wunder, dass manche keine Christen wollen. Man sieht nur ja die Zitronengesichter von manchen Christen. Ja, das ist so schwer. Oh, wenn du wüsstest, wie schwer das ist, Christ zu sein. Ja. In Wirklichkeit, wenn du wirklich Christ bist, nicht vom Namen und nicht vom Taufschein, sondern von neuen Geburt, es ist ganz was anderes. Es ist ganz was anderes. Halleluja. Preis den Namen des Herrn. Das Herz und die Hilfe und die Hoffnung unseres Herrn. Ich möchte einfach unterstreichen, wenn wir jetzt in das Abendmahl gehen, dass du von ganzem Herzen dankbar bist. Für das Herz deines Gottes, dir gegenüber. Dass du einfach bereit bist, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, die dir heute verspricht. Er kennt dich, er weiß, was du brauchst. Ja? Du kannst ruhig zu ihm kommen, die Roswitha hat es gesagt, schon eingangs, ja, er ist hier, dir zu helfen. Du brauchst ja nur deine Hand ausstrecken, ihm entgegen. Und seine Hand ist immer da. Halleluja. Ich werde nie vergessen, wenn ich über die Hand rede, über das, was ich erlebt habe als Junge, wie mein Vater mich oft bei die Hand genommen hat. Ja. Ich kann mich erinnern, einmal hat er gesagt, jetzt werden wir in ein neues Haus siedeln, hat eine neue Arbeit bekommen und mit dieser Arbeit ist ein Haus auch inkludiert und hat gesagt, wir werden jetzt das Haus anschauen. Ja. Und bis dorthin haben wir in einer kleinen Wohnung gelebt. Ja. Und das war aufregend. Ich wusste nicht, wo das Haus war. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ja, ich kannte ja nur die paar Straßen, wo wir gewohnt haben. Wir haben kein Auto gehabt. Wir haben ja einfach da auf die Straßen gespürt, in London und so weiter und so fort. Viel habe ich nicht gekannt. Ja, das Meer habe ich gekannt. In Brighton, da sind wir immer hingefahren, haben ja Tagesausflüge gemacht und solche Dinge. Und er hat gesagt, ich zeige dir, und ich als kleiner Bub, ganz aufgeregt. Und er sagt, gib mir deine Hand. Und wir sind marschiert. Ja. Ein paar Kilometer sind wir marschiert. Er war kein Bus in diese Richtung. Wir müssen Fuß gehen. Ja. Mein Vater war jetzt immer so Fuß gegangen. Er sagt, ja, das ist ja nur so eine kurze Strecke. Ja. Nach ein paar Kilometern. Er sagt, ja, wie weit noch? Ja, nur noch ein bisschen. Ja. 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 Und da bin ich als kleiner Bub neben ihm. Und da hat mir immer die Hand, immer bei der Hand genommen. Immer geführt. Ich habe keine Sorgen gemacht. Habe keine Gedanken gemacht, wo das ist und so weiter. Ich war nur dankbar. Habe die Hand des Vaters. Ja. Und wie ich dann müde geworden bin, hat er mir einfach Kraft zugesprochen. Und auf einmal stand das Haus. Ein Haus mit 3 Schlafzimmern. Wow, wir brauchen nicht an so zusammengequetscht sein mehr. Ja? Weil jeder hat ein Zimmer und so weiter und so fort. Und wow. Und so will Gott auch dich führen. Und hineinbringen in das, was er vorbereitet hat für dich. Und das ist nicht anstrengend. Ja? Manchmal machen wir es kompliziert. Oh, wie wird er das schaffen? Ja, wie wird er den Weg finden? Er sagt, ich bin der Weg. Du brauchst nur meine Hand nehmen. Ja? Ich führe dich hin. Die Hilfe des Herrn. Und dann auch diese Hoffnung nie verlieren. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Die lebendige Hoffnung in Christus Jesus. Halleluja. Preis den Namen des Herrn. Hebräer 11,6 sagt, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist, denen, die ihm, und ich füge ein Wort, was in der englischen Übersetzung, Urtext ist, aufrichtig im Suchen. Aufrichtig, ernstlich, vielleicht ernstlich suchen. Halleluja, ist ein Belohner. Er ist ein Belohner. Er wird dich heute belohnen. Er wird dich heute segnen. Kannst du Amen sagen? Amen. Danke, Vater, dass wir erkannt haben, wie gut du bist, dass du der Gott bist, der uns so lieb hast, dass du so weit gegangen bist, das Allerkostbarste herzugeben. Ja, dass du selbst in diese von Sünde beladene Welt gekommen bist, um uns von unserer Sünde und Schuld zu befreien. Danke, Herr, dass wir heute Advent haben, wo wir denken, dass du gekommen bist. Aber danke, dass wir auch das Abendmahl haben, worüber du gesagt hast, so oft ihr dieses Mal feiert, sollt ihr an Jesus denken. Sollt ihr an mich denken, was ich für euch getan habe. Und das tun wir ja, Herr. Wir sind so dankbar. Und für uns ist das Abendmahl etwas sehr Heiliges und dennoch sehr Befreiendes. Etwas auch, was uns mit Freude erfüllt. Nehmen wir einfach eine kurze Zeit vor dem Herrn, unser Herz vorzubereiten, dass wir nicht nur aus Tradition oder Gewohnheit etwas tun, sondern dass wir es bewusst tun heute. Dass wir bewusst zu uns nehmen den Sieg des Herrn. Bewusst zu uns nehmen seine Hilfe. Bewusst zu uns nehmen seine Gegenwart, die hier ist. Bewusst ihm danken. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann bist du eingeladen zu seinem Tisch. Dann gehörst du zu seiner Familie. Danke, Herr, dass wir nicht mehr Fremder sind. Danke, dass wir nicht fern sind. Danke, dass wir keine Feinde sind. Danke, dass wir Familie sind. Dass wir Freunde sind. Danke, Herr, das hast du uns geschenkt. Das hast du uns gegeben.